Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister.
Clemens, herzlich willkommen zum Der Mensch im Trikot Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, grüß dich, Lennart. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Hallo, hallo.
Ja, es ist mir eine große Freude. Also ich darf mich bedanken. Wir haben uns kennengelernt bei dem lieben Marlon Melzer, wo wir beide zu Gast waren, wo es um das Thema Leistungssport, mentale Stärke, mentaler Druck, Depression und sowas ging. Und ich war unglaublich geflasht von dir und habe mich dann im Nachgang ein bisschen informiert, wer du bist, was du machst, was du gemacht hast, was du jetzt gerade machst. Und da war für mich die logische Konsequenz, dich bei uns im Podcast einzuladen und dich jetzt einmal zu bitten, dich selber vorzustellen. Weil ich will es nicht machen, weil das ist, glaube ich, für die Zuhörer gar nicht so spannend, als wenn du es aus deinen eigenen Worten einmal sagst.
Ja, vielen Dank, Lennart. Also ich bin erstens mal vorab wirklich vielen Dank nochmal, dass ich heute bei dir sein darf. Und ja, genau, also zu mir selbst, ich bin der Clemens, ich komme aus dem schönen Baden in der Nähe von Wien und ich komme aus dem Leistungssport. Ich bin relativ spät in den Leistungssport reingewachsen, kann man sagen, im Snowboard-Bereich, Snowboard-Freestyle-Bereich. Und habe das, kann man sagen, 10 Jahre wirklich auf einem hohen Niveau betrieben. Und ja, danach, ich habe quasi damit aufgehört. Es hat mit Verletzungen begonnen, aber vielleicht können wir dann später nochmal drauf eingehen oder weiß nicht, wie wichtig das ist, aber hat mit Verletzungen begonnen, bin dann auf jeden Fall vor etwa 5 Jahren vom Leistungssport weg, war dann eine Zeit lang als Trainer tätig. Das ist halt so meine Leidenschaft, so die Bewegung, der menschliche Körper, Ernährung und so Zeugs. Und ja, seit 2 Jahren kann man so sagen, bin ich auf dem Weg wirklich so mein Online-Coaching oder arbeite wirklich als Online-Coach, als Trainer und begleite da die Leute einfach, wieder so zur inneren Balance zu finden, körperlich natürlich topfit zu werden und einfach, mit Freude durch ihr Leben zu gehen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht mal eine ganz, ganz banale Frage, aber was ist Snowboard Freestyle? Ich kenne Snowboarden, aber Snowboard Freestyle ist ja doch nochmal irgendwie ein bisschen freestyliger gefühlt.
Ja, genau. Also Snowboard Freestyle, was ist das? Das kann man sich so vorstellen. Du kennst wahrscheinlich irgend so Snowboardparks irgendwo in Skigebieten. Und das ist das quasi, was wir machen. Das heißt, wir starten ganz oben und haben dann so zwischen, 5 und 8 Sachen, wo wir drüber springen, drüber hüpfen, drüber sliden. Und dieser ganze Lauf wird bewertet. Das heißt, das ist aufgebaut, so zwischen 2 und 4 Sprüngen in diesem Lauf. Und dann so 2, 3, 4 Sachen noch, wo man drüber rutscht.
Klingt total einfach. Wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wie ich das machen würde, hätte ich wahrscheinlich direkt nach dem ersten Rüberrutschen 5 Knochenbrüche und würde mir denken, dann mache ich nie wieder und ich fliege mit dem Heli ins Krankenhaus. Also klingt gerade sehr einfach, aber ich glaube, jeder weiß es irgendwie. Das ist dann mit, wo man rüber grindet dann beim Skateboarden, glaube ich, ne? Mit Stangen und so ein Zeugs, ne?
Genau, also es ist wirklich so ein Funpark. Viele kennen vielleicht den Ausdruck so Funpark, wo man einfach so, wie am Schnee turnt. So sage ich auch immer gern dazu.
Ja, vielleicht so ein bisschen zurückgehend in der Zeit, wie bist du dazu gekommen? Weil ich meine, Snowboard Freestyle ist ja erstmal schon auch sehr nischig, ne? Also es ist ja nicht wie Fußball in Deutschland, wo man sagt, hey, jeder Zweite spielt Fußball und die Besten kommen halt nach oben, so, ne? In Österreich ist natürlich noch was anderes, muss man dazu sagen, weil der Bergsport und der Wintersport, glaube ich, nochmal einen anderen Stellenwert hat. Aber wie bist du dazu gekommen, auch in den Bereich reinzugehen, wo du drin warst? Also es war ja wirklich dann irgendwann kein Hobby mehr, es war einfach wirklich auch Leistungssport, / sogar ein Beruf. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mit auf deine eigene Reise bis hin zu dem, wo du dann letztendlich gelandet bist, reinnehmen.
Ja, sehr gern. Also ja, es war wirklich sehr, sehr zufällig bei mir. Also ich bin auch ganz normal bei uns in die Schule gegangen, bin dann in die erste Oberstufe gekommen, in ein Sportgymnasium. Ich war nicht der beste Schüler, hatte dann die erste Oberstufe wiederholen müssen und war dann wieder auf dem Weg, das irgendwie nicht so hinzubekommen, obwohl ich es eigentlich wirklich wollte und wirklich jemand war, der sehr viel gelernt hat, aber es ist mir einfach schwer gefallen. Und dann war ich mit einem Freund auf Skiurlaub, kann man sagen. Und sein Vater hat dann eigentlich mich so da auf die Idee gebracht, hey Clemens, was haltest du nicht davon, nach Schladming zu gehen, ins Leistungszentrum für Wintersportarten, wenn du nicht so gern Ski und Snowboard fährst? Und ich habe das halt überhaupt nicht ernst genommen. Ja, ist eh cool, aber ich habe mir nicht viel Gedanken drüber gemacht. Aber der Papa eben vom Klausi, von meinem Freund, der hat dann meinem Vater sozusagen danach kontaktiert irgendwie. Und so ist es dann ins Rollen gekommen. Und dann haben wir uns halt, oder habe ich mich angemeldet eben bei der Aufnahmeprüfung und habe mich wirklich geweigert, eigentlich dorthin zu gehen, weißt du, ja, es war halt ein Internat, weg von den Freunden. Und ja, aber im Endeffekt, der Papa hat dann zu mir gesagt, hey, schauen wir es uns einfach mal an. Wenn es dir nicht gefällt, dann fahren wir einfach wieder heim. Ja, und dann bin ich da in die Schule gekommen, habe mir einfach gedacht, okay, es ist halt irgendwie wieder eine Sportschule, ich kann dort Skifahren, Snowboarden. Aber so wie du gerade gesagt hast, dem war halt überhaupt nicht so, weil ich habe mich wirklich entscheiden müssen für eine Sparte. Und dann war halt für mich klar, oder war schon für mich klar, okay, ich will auf jeden Fall eben so Freestyle machen, also springen und so weiter. Und habe mich halt dann einfach für Snowboarden entschieden, weil ich auch dort am Anfang Freunde kennengelernt habe oder mich halt mit Freunden irgendwie so verbunden habe, mit Leuten, die halt eben im Snowboard-Bereich waren, habe ich mir gedacht, okay, mit denen verstehe ich mich gut, ich entscheide mich fürs Freestyle-Snowboarden sozusagen.
Also nochmal ganz kurz für mich, weil ich komme ja selber auch ein bisschen aus dem Leistungsbereich. Ich meine, ich habe persönlich mit, weiß nicht, gefühlt mit 2 Jahren angefangen, Fußball zu spielen und für mich gab es nie was anderes außer Fußball und für mich war der größte Traum, Fußballprofi zu werden. Und bei dir war es so, dass du eigentlich gefühlt zumindest gerade eigentlich so Interessen hattest bei ganz vielen Sportarten, unter anderem Skifahren, Snowboarden und was auch immer. Und dann irgendwann bist du durch viele Zufälle eben in diesen Leistungskader reingekommen. So war das ungefähr. Es war weder geplant noch irgendwie, dass du in irgendwelchen Auswahlseminaren drin warst oder irgendwelchen Auswahlreisen oder so, sondern wirklich einfach nur, der Vater hat gesagt, ey Clemens, bist ein cooler Typ, sportlich bist du auch, das wäre doch was für dich, oder?
Genau, also es war wirklich so komplett, also ich war wirklich von klein auf sehr sportlich, ich habe natürlich auch früh zum Ski und Snowboarden begonnen, aber also jetzt, ich hätte, ja, so wie du sagst, bei mir war es auch früher, okay, Fußball, Profi vielleicht oder Basketball oder Schwimmen oder was weiß ich, aber Snowboarden oder Skifahren, das war eigentlich so das Letzte, wo ich mir gedacht habe, okay, das mache ich vielleicht, da will ich irgendwie so Profiathlet werden oder so. Das war, ja, das Letzte, an das ich gedacht hätte, sagen wir es mal so.
Ist ja lustig eigentlich, weil das ist ja schon echt so ein bisschen ein anderer Werdegang wie der normale Leistungssportler eigentlich, weil ne, der normale Leistungssportler fängt heute, ich weiß nicht, wie das Snowboard, wie es im Snowboarden oder im Skifahren ist, aber gefühlt musst du da auch mit 10 Jahren schon das Megatalent sein, mit 13, 14 von den Eltern weg auf ein Internat und dann wirst du gesponsert von irgendwelchen großen Sponsoren und so weiter. Also gefühlt ist es da ja auch sehr kompetitiv und nicht irgendwie, ah ja, kommst du heute, kommst du morgen und vielleicht wird das, also weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt fest davon überzeugt, dadurch, dass ich einfach im früheren Alter halt, ich war zum Beispiel Boden- und Geräteturnen sehr gut. Ich habe generell sehr, sehr viele Ballsportarten ausgeübt. Ich habe halt natürlich auch von klein auf, ich habe mit 2 Jahren zum Skifahren begonnen, glaube ich, und mit 4 Jahren zum Snowboarden. Das heißt, auch von klein auf diese Sportart, also ich habe zumindest fahren können sehr gut in dem Alter dann, mit 16 Jahren bin ich in die Schule gegangen. Aber all diese Sachen, glaube ich, haben mir so enorm geholfen in so einer vielseitigen Sportart, sage ich jetzt mal auch, wo es, ja, wir drehen uns in der Luft, wir machen Saltos, das Ganze, die Wahrnehmung, das Körpergefühl, das denke ich war halt ohne, hätte ich nicht so viel Fußball gespielt, Basketball gespielt, Geräteturnen gemacht, Leichtathletik, Schwimmen, all diese Sachen, dann wäre ich einfach auch in dem Bereich Snowboarden, glaube ich, nicht so erfolgreich und vor allem nicht so schnell dann erfolgreich geworden, in dem eigentlich, wie du schon richtig gesagt hast, späten Alter, weil ich bin mit 16 in die Schule gegangen und konnte Snowboard fahren, aber von Springen oder so war ich ja weit entfernt.
Heftig. Und wie kam es dann dazu, dass du im Endeffekt, ich meine, du hast einen Weltcup-Sieg eingefahren, du hast im Weltcup im Allgemeinen debütiert, du warst bei der Olympiade mit dabei. Also es gab ja verschiedenste Sachen, die danach wirklich auf eine, ich meine, das sind die Träume von jedem Leistungssportler, die du irgendwie auch mitgemacht hast. Gerade auch der olympische Traum, ich glaube, das hast du das letzte Mal gesagt, das war zum ersten Mal, dass Snowboard auch, der Snowboard Freestyle debütiert hat in der olympischen Sportart. Oder bei der Olympiade, das sind ja Sachen, ich meine, da bekommt jeder Gänsehaut, der ansatzweise ein Sportlerherz hat. Ne? Wie kam es dazu, dass du zwischen 16, ich gehe da hin und kann gerade so ein bisschen Snowboard fahren zu, okay, mit 21, 22 bin ich eigentlich Weltspitze?
Ja, also das muss man sich, ich glaube, das muss man sich einfach so vorstellen, was für mich halt so, ja, mir geholfen hat dabei. Das ist halt, du kommst dahin und auf einmal, du bist in einem richtig geilen Umfeld, jeder hat dieselben Ziele, du arbeitest jeden Tag oder machst was, was dir unheimlich Spaß macht und hast einfach Leute um dich herum, die dasselbe machen. Und im Sport oder generell, denke ich, ist es dann, kommst du zu einem Punkt, okay, du willst an dir arbeiten, du willst besser sein als der, man pusht sich gegenseitig. Und ja, dieses Umfeld dort oder auch diese Energie und Stimmung, die ich dort gehabt habe, das habe ich davor nie gehabt, obwohl ich trotzdem auch immer, ja, im Fußballverein war und viel Sport gemacht habe, aber da war es halt wirklich so, ja, so all in irgendwie, weißt? Also alles war fokussiert wirklich, dass du gut wirst im Sport einfach, oder?
Ja. Da drin. Vielleicht nochmal so eine ganz, ganz banale Frage auch da wieder. Was war im Endeffekt der Ausschlag? Also was waren die größten Learnings für dich, dass du eben die Leistung abrufen konntest, die du abgerufen hast? Also was waren die größten für dich auch vielleicht mentalen Veränderungen, dass du die Leistung abrufen konntest? Oder was war dein Trick, dass du wirklich, ich meine, dieses maximale Risiko eingehen konntest? Weil da musst du ja wirklich jedes Mal eigentlich Birne aus und let's go. Also was war für dich da, gab es da einen Trick oder gab es auch rückblickend etwas, wo du gemerkt hast, okay, da war ich vielleicht ganz anders als der normale Mensch, weil als normaler Mensch kannst du es gar nicht machen. Also gab es da etwas?
Ich denke, auf der einen Seite ist Spaß und Freude ein sehr wichtiger Punkt in der Hinsicht, weil wenn ich zurückdenke, es hat mir immer Spaß gemacht. Das Sport generell hat mir halt Spaß gemacht. Das Training hat mir auch eigentlich fast immer Spaß gemacht, wo viele andere aber auch, ja, die wollten nicht laufen oder Radl fahren, aber mir hat auch das Krafttraining, der Fitnesssport, das war auch was mir richtig Spaß gemacht hat. Und ich konnte mich dann halt aber auch wieder freuen, so irgendwie auf Snowboarden. Das heißt, es war nicht so, es ist jetzt relativ schwer zu beschreiben, aber ich habe wirklich einfach das gemacht, was mir Spaß macht. Und es war wirklich sehr, sehr wenig dabei, wo ich gesagt habe, hey, das taugt mir jetzt eigentlich nicht oder das will ich jetzt eigentlich nicht machen.
Ja. Wie und also die logische Frage ist da dann wiederum, wie kam es dazu, dass du in dem frühen Alter dann doch den Schritt aus dem Snowboard Freestyle, aus dem Leistungssport rausgemacht hast? Weil du hast ja jetzt dann auch im frühen Alter, muss man dazu sagen, und eigentlich könntest du ja jetzt ja noch in deinem Alter wieder eigentlich leistungsmäßig voll vom Körper her dabei sein. Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich steige hier aus, das kann ich nicht mehr?
Bei mir war es einfach, würde ich jetzt so meinen, auch im Nachhinein irgendwie betrachtet, es ist so schnell gegangen alles. Also ich bin da in die Schule, muss man sich vorstellen. Ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß macht. Und nach 5 Jahren bin ich bei Olympischen Spielen gestanden. Also dieser Punkt, wo ich auch wirklich mal, also ich natürlich habe ich schon hier und da immer wieder reflektieren können, okay, was mache ich da, was passiert da, aber so richtig, dass ich es greifen konnte, das war irgendwie nicht so da. Ich habe einfach das gemacht, wie gesagt, was mir Spaß gemacht hat und auf einmal sind Sponsoren kommen und du hast, weiß ich nicht, ja, ein geiles Auto bekommen und das Geld ist reinkommen und du bist einfach Snowboard gefahren und hast Spaß gehabt und warst mit Freunden unterwegs quasi. Und ja, dann ist das in 5 Jahren, habe ich nicht, innerhalb von diesen 5 Jahren hat es bei mir nichts anderes gegeben, außer trainieren, essen, schlafen, trainieren, Wettkampf, essen, schlafen, trainieren, Wettkampf, immer dasselbe Prozedere und halt Vollgas einfach. Und es hat auch Vollgas Spaß gemacht eigentlich, bis zu dem Punkt, wo ich mich dann so das erste Mal verletzt habe. Das war dann kurz vor den Olympischen Spielen. Und das war ein Knackpunkt bei mir, wo es mir gezeigt hat, wow, okay, was mache ich da wirklich? Wie viel kann da nicht wirklich passieren? Und was sind auch so die Folgen, wenn ich das weitermache? Oder was kann passieren? Da habe ich zum ersten Mal so ja, begonnen abzuwägen, okay, welche Möglichkeiten habe ich? Und wie könnte so mein Leben ausschauen, wenn ich ja, Plan A mache, wenn ich Plan B mache, wenn ich Plan C mache, keine Ahnung. Und ja, dann war ich an einem Punkt, wo ich auch drauf gekommen bin, dass ich das eigentlich nur mehr mache, weil ich damit Geld verdiene, weil ich es gut kann und weil ich nicht weiß, irgendwie so auch, was ich anderes machen kann. Also es war halt so, ja, es ist halt wirklich zu meinem Beruf geworden in der Zeit, ohne dass ich irgendwie mitbekommen hätte können, ja, was da genau passiert ist. Und dann habe ich wirklich Schritt für Schritt mich immer wieder verletzt. Ich habe den Spaß verloren und ich bin immer wieder, denke ich, oft zurückgegangen zum Sport, weil es halt so die einzige Möglichkeit war, weil ich gut drin war. Aber es hat mich überhaupt nicht mehr glücklich gemacht und dann habe ich halt ja den Entschluss irgendwie ziehen müssen, dass ich sage, hey, es macht mir wirklich keinen Spaß. Ich war auch so ja in einem Zustand, wo ich mich sehr allein gefühlt habe. Weißt du, du hast so deine Coaches, deine Trainer, auch dein Umfeld, aber trotzdem die Freunde von daheim, die Familie, das hat sich alles sehr abgegrenzt und dann war ich auf einmal da, verletzt, daheim, immer wieder und hatte irgendwie so niemanden, ja, mit dem ich wirklich reden konnte und der mich auch wirklich versteht, wie es mir halt jetzt geht.
Ja, ich glaube, dass da super viele sich wiederfinden in dem, was du gerade gesagt hast, weil auf der einen Seite stellt sich mir gerade die Frage, die ich auch total berechtigt finde irgendwie, weil wenn man in diesem Fokus ist und in diesem krassen Leistung, ne, also wirklich essen, trainieren, schlafen, essen, trainieren, schlafen, essen, trainieren, schlafen. Und aber unter der Prämisse Vollgas. Ne? Also ich meine, andere Menschen essen, trinken, essen, schlafen und trainieren auch, aber die machen, sind nicht erfolgreich dabei. Ne? Oder geben kein Vollgas oder haben irgendwie Selbstzweifel oder sagen, ich kann das nicht oder was passiert oder haben Ängste oder so. Ne? Also ist ja auch was sehr Gutes, wenn man in diesem Fokus und diesem Tunnel drin ist. Und für mich ist die Frage, ist eine Reflexion in so einem krassen Tunnel, in dem du damals warst, ist das vorteilhaft für die Leistung, die du dann abrufen musst? Weil prinzipiell, ich glaube, jeder Leistungssportler oder jeder, der extrem in ins Extreme geht, der wird, wenn er sich ehrlich reflektiert, vielleicht erfahren oder verstehen, dass das, was er gerade macht, nicht wirklich gut ist für seinen Körper, nicht wirklich gut ist vielleicht für sein Umfeld, nicht wirklich gut ist für seine Psyche und überhaupt. Also ist das überhaupt gut, in eine ehrliche Reflexion zu gehen, wenn man im Vollgas-Fokus drin ist?
Also ich denke, es ist immer wichtig. Ich würde jedem empfehlen und denke, dass es sehr wichtig ist, immer sich wieder hier und da hinauszunehmen quasi und wirklich zu schauen, okay, bin ich noch am richtigen Weg, beziehungsweise was mache ich da, wie geht es mir wirklich und wie schaut es einfach bei mir aus? Auf der anderen Seite, wenn ich halt ein Ziel habe, egal wo das ist, wenn ich mir ein Ziel festsetze und weiß, was ich dafür zu tun habe, dann muss ich einfach gewisse Sachen wirklich auch durchziehen, um dahin zu kommen. Ja, aber davor muss ich halt wirklich auch dieses Ziel schön festlegen und mir bewusst machen auch, ob ich überhaupt bereit bin, diesen Preis dafür zu bezahlen quasi.
Ja, weil das ist mir... Sorry. Weil das ist, glaube ich, genau der Punkt, weil ich meine, in der heutigen Zeit auch gerade Ziele festzulegen und Co., was ist da dein, wie würdest du da jetzt, wenn jemand hier gerade zuhört und sich denkt, okay, aber ich habe gerade gar keine Ziele und du ganz ehrlich, Clemi, wenn ich so wäre wie du oder wenn ich irgendwie das mal erreicht hätte, dann wäre ich viel stolzer auf mich oder ich wäre schon einen ganz anderen Selbstwert und so habe ich einfach keine Ziele, wie finde ich ein Ziel? Wie wäre dein Ratschlag? Mhm.
Also Ziele, nochmal vorab, Ziele ist einfach, ein Ziel zu haben ist so unglaublich wichtig, weil wenn ich mich als Mensch verändern will, dann brauche ich Ziele und das Ziel kann sich verändern, ja, aber ich brauche ein Ziel, sonst werde ich nicht vorankommen und da ist wirklich mein Ratschlag, die Frage war, wie ich da hinkomme, oder?
Wie man sich ein Ziel findet.
Sich einfach mal wirklich zu überlegen, was macht mir wirklich Spaß? Wo kann ich mich sehen? Wirklich mal sich selbst die Zeit zu nehmen, sich eine Stunde, zwei Stunden wirklich mal hinzusetzen und eben, da sind wir wieder bei dem Reflektieren auch ein bisschen, zu schauen, okay, wo bin ich gerade? Was mache ich gerade? Und wie will ich mein Leben überhaupt führen? Wo will ich hin? Was ist mir wichtig? Und dann zu schauen, keine Ahnung, wenn wir jetzt den Beruf ernehmen, okay, macht das Sinn in dem Beruf, wo ich gerade bin und macht das Sinn, dass ich da jetzt überhaupt weitermache oder will ich nicht vielleicht überhaupt einen ganz anderen Weg einschlagen?
Ja.
Also einfach wirklich seine Gedanken wirklich niederzuschreiben oder mit jemandem wirklich zu sprechen und einfach mal zu analysieren, was ist mir als Person einfach wirklich wichtig und wie will ich vor allem mein Leben führen und zwar nicht mein Leben irgendwann in 10 Jahren, sondern jetzt auch, jetzt in dem Moment.
Schön, ja. Gab es nach der Zeit, wo du für dich entschieden hast, nach dem Sturz bist du zu Olympia gegangen, wie ging es danach weiter? Weil du hattest den Sturz, du hattest dieses Erlebnis, okay, krass, das, was ich mache, ist mega gefährlich, bist aber wieder zu Olympia gegangen dann. Was war danach der Weg? Weil dann warst du ja immer noch aktiv sozusagen im Sport.
Genau, ich war bei den Olympischen Spielen, es war wirklich sehr knapp, ich habe mich 2 Monate davor, habe ich mir eben den Schlüsselbein gebrochen, war dann dort, aber wirklich, muss ich sagen, zu 90% wirklich topfit, habe dort eine super Leistung erbracht, bin dann heim, danach war so das Jahr, wo sich die meisten halt wirklich eine Auszeit auch genommen haben, das war einfach wirklich eine intensive Zeit und viele Snowboarder oder Sportler haben halt gesagt, okay, das nächste Jahr werden sie weniger Wettkämpfe fahren, einmal auf sich zu schauen wieder, ein bisschen wirklich Spaß und Freude da auch reinbringen. Und das war auch mein Plan. Ich bin dann noch einen Wettkampf gefahren, wo ich dann, also so den Best oder einen der größten Wettkämpfe international, der in Österreich auch stattgefunden hat. Da habe ich wirklich, bin ich nochmal Zweiter geworden. Das heißt, es war ein richtig geiler Abschluss für mich. Und dann bin ich wieder auf meine Schulter geflogen und habe mich wieder verletzt. Und dann, dann war es wirklich eine Zeit von, ich schätze jetzt mal so über zwei Jahre ist das gegangen, wo ich immer wieder kleine Verletzungen gehabt habe, weg vom Sport bin. Und diese kleinen Verletzungen haben mir aber wirklich viel Zeit gekostet. Also ich habe wirklich dann immer sicher so zwischen 4 und 6 Monaten damit gekämpft, kann man sagen, wieder fit zu sein, wieder aufs Board zu steigen. Und dann bin ich so 2-3 Mal, also 3 kleine Verletzungen hat es gegeben und ich bin immer wieder weg, habe Reha gemacht, ja, wollte wieder fit werden, wieder zurück zum Sport, habe mich sofort wieder verletzt. Nichts Schlimmes, aber wieder Kleinigkeiten, die einfach lange gedauert haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was will mir das jetzt sagen? Das gibt's nicht. Irgendwas will mir das sagen. Und ich habe mich halt dann in der Zeit natürlich auch sehr viel mit mir beschäftigt, mit dem Ganzen beschäftigt. Und ja, dann habe ich beschlossen, dass ich drauf, ja, kacke, wenn ich das so sagen darf, und einfach nach Amerika gehe. Ich wollte ein normales Leben führen. Ich wollte einfach mal was studieren oder so, wie ein normaler Mensch oder was für mich damals ein normaler Mensch macht. Einfach fühlen und bin dann nach Amerika gegangen, habe dort so ein Englischstudium gemacht für ein halbes Jahr, habe dort gelebt und genau.
Krass. Wie war es für dich danach? Also das normale Menschsein, weil auch das stelle ich mir, weil, also ich kann das total nachvollziehen, was du gerade sagst, weil wenn man aus so einem krassen Umfeld kommt, wo du, ne, was du ja gesagt hast vorhin, du bist auf so einem Internat, alle drücken, geben Vollgas, ne, gehen alle in eine Richtung, es gibt da irgendwie nur sozusagen höher, schneller, weiter und Negativität, was ist das und so. Wie ist das, wenn man dann zum ersten Mal aus so einem krassen Umfeld, was, wie ich finde, fast schon eine Blase ist, irgendwie so ein bisschen, rausgeht und in Anführungszeichen, weil ich finde das echt gut, wie du es gesagt hast, versucht, ein normaler Mensch zu sein.
Ja, also dazu muss ich anmerken, dass ich wirklich auch jemand war, ich war wirklich jemand, ich habe immer Vollgas gegeben, ich habe nie ein Training ausgelassen. Wenn mir irgendein Physio gesagt hat, okay, ich muss 3 Stunden meine Oberschenkelvorderseite jeden Tag dehnen, ich bin haargenau 3 Stunden da gelegen und habe meine Oberschenkelvorderseite dehnt. Das heißt, meine Ansprüche an mich selbst oder diesen Leistungsdruck, den ich mir selbst gemacht habe, war so enorm, dass sich da drüben eigentlich auch nicht wirklich viel verändert hat. Ich war da drüben sofort wieder, okay, gut, ich muss das irgendwie wieder hinkriegen, weißt du, ich muss vor allem, dieses Wort allein, ich muss, und bin dann ins Yoga-Studio, habe versucht, mich eben mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken viel zu beschäftigen, habe trotzdem aber viel gesportelt am Anfang und ja, hat aber nicht lange gedauert. Ich meine, nach 3 Wochen habe ich die Motivation natürlich verloren und bin dann wirklich da drüben in ein Loch gefallen, kann man sagen, wo ich einfach ziemlich schwach war und einfach nicht mehr gewusst habe, was ich tun soll irgendwie. Und ja, also das war dann eben so eine Zeit, wo ich auch gemerkt habe, hey, ich kann dem Druck null, also das ist, ja, wenn ich so weitermache, dann gehe ich drauf. Ich muss jetzt wirklich was ändern. Mir ist bewusst natürlich auch geworden, dass ich nur dorthin gegangen bin jetzt auch, weil ich vor irgendwas weglaufe, also dass dieser Ort, wo ich jetzt bin, im sonnigen Kalifornien da drüben, auch nichts ändert an meinen Problemen, sage ich mal, oder Herausforderungen, die ich halt hatte. Und ja, da muss ich wirklich sagen, ich hatte halt Glück, da drüben ein paar Leute zu kennen, die mich wirklich unterstützt haben, mit denen ich mich wirklich gut austauschen habe können, weil ohne die weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre. Aber das war eine sehr wichtige Zeit für mich, weil ich halt einfach so viel, der Schmerz war zwar da drüben so groß und so enorm, aber wie ich zurückgekommen bin, hatte ich einfach wirklich Schritt für Schritt, ja, beginnen können, wirklich einfach so meine Baustellen, die ich einfach hatte, wieder aufzuräumen.
Ja. Schön. Was war aus der Zeit, also aus diesem extremen Schmerz, so dein größtes Learning? Also was hast du damit mitgenommen? Also auf der einen Seite, was ich gerade rausgehört habe, ist, dass man das Weglaufen vor dem, was man vielleicht zu Hause zu erledigen hat, nie die Lösung ist. Ne? Und ich glaube, es gibt schon viele, auch gerade glaube in unserer Generation, die einfach zumindest vor Corona gesagt haben, fuck it, Bali und tschüss. So, ne? Also was waren da so deine größten Erfahrungen oder die größten Fortschritte raus?
Also das Erste, was ich denke, ich wirklich gelernt habe, ist, dass ich, wenn ich es nicht schaffe, egal wo ich bin, glücklich zu sein oder zufrieden zu sein mit dem, was ich habe, dann wäre ich es nirgendwo anders. Dann wird, also kein äußerlicher Umstand wird mir, ja, wird mein Leben irgendwie zum Besseren machen. Also das war, glaube ich, so das größte Learning, dass mir das so bewusst geworden ist, okay, wenn ich nicht mit mir selbst so im Inneren vor allem irgendwie zurechtkomme und meinen Weg vor allem gehe und nicht immer ja sehr viel auch auf andere schaue oder mich vergleiche mit anderen. Man muss sich halt vorstellen, ich ich habe halt schon sehr viel von der Welt zu dem Zeitpunkt gesehen. Ich wusste, was möglich ist. Mein Standard war ja schon sehr relativ hoch. Und dann, umso niedriger halt du diesen Standard quasi runterschraubst, umso mehr ist dieses Gefühl in mir hochkommen, fuck, du bist nicht gut genug, du musst da wieder rauf und du musst so gut sein wie der und wie auch immer. Aber das hat mir einfach so richtig gezeigt, dass es komplett, also so egal ist. Ja, also ich würde sagen, beschäftig dich einfach zuerst immer nur halt so mit dir, oder man beschäftigt sich so viel mit anderen Menschen, mit anderen Geschichten, mit anderen Sachen, vergleicht sich damit, anstatt dass man einfach Kleinigkeiten bei sich einmal oder halt in sich einfach mal schaut und überprüft.
Ja. Wie würdest du das machen? Weil ich glaube, das, was du auch gerade gesagt hast, dass man im Außen häufig versucht, eine neue Wohnung, neue Freundin, neues Haus, neue Arbeitgeber, da gibt es ja wirklich unzählige viele Möglichkeiten, die uns die Konsumgesellschaft ja auch heutzutage immer noch ermöglicht, zu verändern. Aber wie würdest du da rangehen, wenn jetzt jemand sagt und zuhört und sagt, okay, super interessant, das, was der Clemens gerade sagt, das ist in meinem Leben auch gerade präsent, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich es bei mir anschauen könnte.
Also mir hilft da einfach immer, ja, ich war einfach auch schon in sehr armen Ländern unterwegs und ich versuche in diesen Momenten einfach, ich meine, wir leben in einer Welt, ganz ehrlich, wir könnten alles verlieren und doch haben wir ein Scheißhaus, also ein Dach über dem Schädel. Wir könnten über die Runden kommen und wir würden im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, Menschen, wie auch immer, ein richtig luxuriöses Leben führen. Und das mache ich mir jedes Mal, wenn ich zu dem Punkt komme, wo ich irgendwie mehr will oder das Gefühl habe, ich muss jetzt dies und jenes erreichen, da mache ich mir einfach wirklich immer wieder bewusst, wie gut es mir nicht geht und was ich nicht tun könnte für andere. Das heißt, ich versuche immer dankbar zu sein für das, was ich jetzt habe, und versuche mit den Ressourcen, die ich habe, vor allem irgendeinem Menschen etwas Gutes zu tun. Und egal, ob das jetzt ist, ich führe ein Gespräch mit irgendjemandem, der mir auf Instagram schreibt, also, kannst du mir helfen? Und einfach so. Oder ich fahre zum Hofer, jemand, der diese Augustin-Zeitungen austeilt, und gehe einkaufen mit ihm und gebe ihm was zu essen. Das gibt mir einfach ein Gefühl wieder, wow, dir geht so gut und anderen geht so viel schlechter und du machst dir so viele Gedanken über Sachen, die so irrelevant ist. Ja. Oder sind.
Ja, schön. Ja, echt. Das geht einem echt schnell ab, ne? Wenn man halt einfach sich in unserer westlichen Welt mit den Problemen hier beschäftigt, ne? Irgendwie was Instagram-Follower oder was auch immer gerade da ist bei jeder Person, jeder hat ja irgendeine andere Baustelle, wo man sich sozusagen abrackert. Das weckt eine ganz, ganz große Demut eigentlich, ne? Dass man sich mal wieder auf das besinnt, was man eigentlich hat. Und nicht immer nur nach oben vergleichen, sondern auch vielleicht mal nach unten vergleichen. Ne? Also man vergleicht sich immer nur nach oben, zu wohin könnte ich, wohin würde ich, wer sind die nicht alle und hast du nicht gesehen. Wobei auf der anderen Seite eben der Vergleich nach unten vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre in der einen oder anderen Situation. Ne? Voll gut. Clemens, was machst du zurzeit? Vielleicht, dass wir da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Wenn du jetzt morgens aufwachst, was ist da gerade für dich präsent? Wo bist du unterwegs? Wo hilfst du Leuten, dass du da vielleicht nochmal einen ganz kurzen Einblick in dein Leben gibst?
Also für mich ist generell so am Morgen, ich nehme wirklich immer so die ersten 2 Stunden wirklich Zeit für mich, jeden Tag. Es schaut immer relativ ähnlich aus, aber ich habe halt einfach so, ich belohne mich wirklich selbst zuerst. Ich mache ein bisschen Sport, ich stretch mich, ich bilde mich ein bisschen weiter, lese was oder so weiter. Und erst dann, ja, wenn ich so diese Aspekte gut abgedeckt habe, was die Bewegung betrifft, was die Ernährung betrifft, was auch meinen Kopf betrifft, dass ich so wirklich auch gut in den Tag starten kann, erst dann schaue ich aufs Handy, mache was für andere. Aber das ist für mich unheimlich wichtig, weil ich dann einfach immer aus einem guten Zustand heraus meine Sachen erledigen kann und zufrieden sein kann. Und bei mir schaut das so aus, dass ich dann immer so meistens um 10 ins Büro fahre spätestens. Und zurzeit schaut es halt wirklich so aus, dass ich meine Kunden wirklich 1:1 betreue. Ich helfe den Menschen eben dabei, diese innere Ruhe wiederzufinden. Also auch sich Klarheit zu verschaffen in allen Lebensbereichen eigentlich. Also viele sind ja davon, ich weiß, diese Coaching-Szene, müssen wir jetzt eh nicht darauf näher eingehen, aber ich bin schon jemand, der sehr ganzheitlich auf eine Thematik oder auf einen Menschen schaut. Und jedoch arbeite ich aber halt auf diesen vier Säulen, die für mich einfach das Allerwichtigste sind und die ich auch immer in der Früh mache. Und das ist einfach die Bewegung, die Ernährung, die Erholung vor allem und einfach ja der Geist, die Spiritualität, wie auch immer man es nennen will. Und mit diesen vier Säulen arbeite ich einfach dann mit ja, meinem Gegenüber sozusagen, ihn in die richtige ja, Richtung zu weisen. Beziehungsweise eigentlich beginnt es wirklich, so wie wir vorher gerade gesagt haben, eben mit der Selbstreflexion einmal. Viele haben das ja noch nicht wirklich gemacht, dass sie sich wirklich mal hingesetzt haben und sagen, okay, ich bin jetzt da, was habe ich gemacht, wo will ich überhaupt hin, ja, wer bin ich?
Toll. Kannst du zu jedem Punkt vielleicht das, was du mitgeben kannst, einmal sagen, zu Bewegung vielleicht so einen Punkt, wo du sagst, hey, das wäre super gut, wenn das jeder jetzt gerade mal kurz hören würde, zur Ernährung, Erholung und Spiritualität? So als kleinen Gruß aus der Küche zum Abschluss.
Yes, also ich finde, alle vier Sachen, die sollte jeder Mensch täglich tun. Und egal, ob das kann ich in einer Minute machen und das kann ich in einer Stunde machen. Aber das ist einfach, ich meine, da geht es um unsere Gesundheit. Das sage ich immer. Es geht um unsere Gesundheit. Leute putzen sich jeden Tag die Zähne, ohne drüber nachzudenken. Aber wenn es um 5 Minuten Sport geht vielleicht und um, keine Ahnung, 2 Minuten ein paar Fragen zu beantworten, das fällt ihnen schon schwer. Und ich denke, die meisten Leute, die verstehen nicht, dass es nicht, wenn ich jetzt fit werden will oder wenn ich jetzt abnehmen will oder wenn ich meine Ernährung in den Griff bringen will oder so, dass es so leicht ist eigentlich. Oder dass ich nicht stundenlang trainieren muss, dass ich nicht, was weiß ich, mich so einschränken muss in Ernährung, dass ich einfach nur wie ein, und jetzt nehme ich wieder das Wort normaler Mensch in die Hand, wenn ich einfach normal Frühstück mir bewusst mache, einfach, okay, was esse ich da, woher kommt das vielleicht auch, ist das gut für mich oder nicht, einfach mal sich Wissen anzueignen, um zu verstehen, okay, was mache ich jeden Tag für mich, was kann ich machen? Und zwar, ja, in Bewegung würde ich einfach jetzt wirklich vorschlagen, wenn einer keine Bewegung macht, geh jeden Tag 5 Minuten einfach, wenn du aufstehst, um einen Häuserblock einmal. Oder, ja, wirklich eine Kleinigkeit. Und zwar mal über einen Zeitraum von 2 Wochen und schau, ob du das durchziehen kannst oder nicht.
Ja, interessant, weil ich glaube, viele können es nicht, ne? Also, das ist nämlich so krass. Wenn man sich, ich habe mich auch gerade selber total wieder gesehen, wenn ich morgens mal frühstücke und irgendwie ein paar Termine danach habe und ne, überhaupt meine Gedanken und so, dann esse ich einfach nur, ohne zu wissen, das könnte alles sein. Das könnte, also ich wüsste nicht, was ich gerade esse. Also ich mache mir da nicht Gedanken, okay, was ist das, was für eine Pflanze kommt das, also aus was für eine Pflanze kommt das, das ist für mich vollkommen irrelevant, da bin ich wie eine Maschine dann. Also es ist, wo du es gerade sagst, super unbewusst einfach, ne?
Ja, und das ist das. Ich meine, wenn ich das Zähneputzen hernehme, okay, wir putzen uns die Zähne, weil wir wissen, wir wollen unsere Zähne sauber halten. Und ja, wollen den Zahnarzt vermeiden oder wie auch immer und wollen nicht aus dem Mund stinken und was weiß ich, aber wir wissen, was dahinter steckt. Und beim Essen, beim Sport und so, da wissen die wenigsten, warum will ich das, also ja, warum, vielleicht wissen sie noch das Warum, aber was so der Benefit davon ist und wie das Ganze ausschaut oder das Basiswissen, würde ich jetzt mal sagen, dahinter, das wissen sie nicht. Und das wäre schon einmal, einfach nur diese Basis zu wissen, wäre schon mal, weiß ich nicht, 90% vom Kuchen. Weil wenn ich weiß, ich gehe jeden Tag 5 Minuten spazieren und nehme, weiß ich nicht, in einem halben Jahr ein paar Kilos ab und alles schraubt sich so Schritt für Schritt nach oben, dann ist das ja schon richtig geil, indem ich nur spazieren gehe und noch nicht einmal eigentlich was gemacht habe.
Hammer. Sehr, sehr cool. Echt coole Impulse, Clemens. Danke dir. Letzte Frage. Ich stelle immer viele Fragen. Die letzte Frage geht aber an dich. Was ist deine Lieblingsfrage, die du dir stellst?
Puh, was ist meine Lieblingsfrage? Ich denke, zurzeit ist meine Lieblingsfrage, was müsste ich jetzt leben, um in Ruhe zu sterben, in Ruhe sterben zu können?
Was müsste ich jetzt leben, um in Ruhe zu sterben, um sterben zu können? Wow, okay, die ist gut. Krass. Vielen Dank, Clemens. Ich glaube, mit der Frage können viele mal in die Meditation gehen oder sich morgens mal beim Frühstück oder bei der Autofahrt oder so kurz den Gedanke verschwenden und im Zweifelsfall dich auch direkt kontaktieren, falls sie Interesse haben, da nochmal drauf einzusteigen. Clemens, vielen Dank dir für deine Zeit, ja. deine Kontaktdaten, Instagram und was auch immer sind in den Shownotes. Von daher folgt Clemens echt gerne auf Instagram. Ist sehr, sehr cool, ihm da zu folgen. Er macht coole Sachen, wie halt so ein cooler Snowboarder eben so ist, ne? Von daher macht echt Spaß, ihm da zu folgen und zu schauen. Also ist echt immer eine gute Sache. Und vielen Dank dir, Clemens. Liebe Grüße nach Österreich. Viel Spaß beim Snowboarden im Winter. Wir haben gerade gesprochen, bei dir ist Tiefschnee. Bei uns ist hier im flachen Hannover kein Schnee. Also von daher liebe Grüße und vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank, Leonard. Also danke, dass ich beide sein habe können. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne. Danke. Ciao.
Das war Der Mensch im Trikot mit Leonard Hachmeister. Eine Produktion von We3 in Kooperation mit der Football Innovation Academy. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links findet ihr in der Beschreibung.